heikle Themen,
spannende Leute
und einschneidende Erlebnisse.
Das ist «Out of Jail», ein Podcast mit Blick in der Gefängnismauer und Gästen rund ums Thema Gefängnis.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Out of Jail». Ich weiss nicht, was für Zeit es jetzt gerade ist, wo wir das am Hören sind, aber bei uns ist jetzt 9:45 am Abend. Ein bisschen Nachtschicht legen wir da ein, Eileen.
Ja, nicht nur ein bisschen. Wir müssen ein bisschen vorschaffen, wenn wir nächste Woche mit der Schule nach Rotterdam gehen. Und dass wir auch ja im Zeitplan bleiben und eben auch die Folgen rechtzeitig rausbringen können. Legen wir jetzt die besagte Nachtschicht ein. Ich weiss nicht, wie findest du das? Also es ist ja nicht die erste Nachtschicht, die wir einlegen, Nein. wenn wir ehrlich sind. Aber ich muss sagen, heute bin ich schon recht müde. Wir haben heute noch Präsentation gehabt. Also ja. Wir haben jetzt so ein bisschen Abschlussprüfungswoche. Und es ist ein bisschen streng alles. Ich habe das Gefühl, man hört es auch die Stimme klingen. Also das ist auch im Radio immer so eine Sache. Man sagt so, die Stimme hörst ob Abend oder Morgen.
Schon? Früh ist,
Was? Also du klingst halt ein bisschen müder oder so ein bisschen angestrengt. Oder wie soll ich jetzt das sagen? Einfach so ein bisschen, ich höre so das Rauchen da. Hörst du das?
Du hast viel mehr Erfahrung als ich. Mir ist das noch nie aufgefallen.
Nicht?
Dass das, also ich weiss, wir fühlen uns ein bisschen müde, aber ich hätte es jetzt nicht so in der Stimme gemerkt.
Ja, ein Gläschen Wein oder so wäre es jetzt noch.
Also, das wäre es noch.
Also ich bin jetzt eigentlich nicht Wein-Fan oder Alkohol-Fan im Allgemeinen, aber das Gefühl, so, um jetzt noch durch den Abend durchzuarbeiten, wäre es vielleicht noch gemütlich.
Ja, vor allem mit den Themen, die wir noch haben, gibt es ja noch ein bisschen zum darüber reden.
Und diskutieren definitiv.
Genau, dann wäre es so ein bisschen ein gemütlicher Austausch, wenn ich das so kann sagen. Ich weiss nicht, wie gemütlich es ist. Aber
kann ich gerade wieder sagen. Wenn du das als gemütlich beschreibst, okay, schön für dich.
Ja, heute ist schon ein heikles Thema heute, oder?
Definitiv ein heikles Thema, aber auch ein Thema, wo man eigentlich ja, lange darauf hingeschafft ist, vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen darum gekämpft haben.
Hat mehrere Versuche gebraucht.
Ja, genau. Und ist eigentlich auch so ein bisschen der Start vom Zündstoff gewesen, unter anderem, sage ich mal. Und darum, ich würde sagen, wir labern gar nicht viel mehr, sondern wir hören einfach mal im Brief rein.
Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen. Lieber Perrin, die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos und es ist richtig heiß. Der Sommer ist auch bei uns in der Schweiz nun endlich eingezogen. In dieser prallen Hitze hatte ich gestern einen Fußballmatch. Wir haben gewonnen und ich habe sogar einen Hattrick gemacht. Das heißt, 3 Tore in einer Halbzeit geschossen. Ein richtiger Höhepunkt für mich. Jedoch auch ein Spiel, wo ich einige blaue Flecken davontrage. Mein ganzer Oberschenkel, der rechte, der ist blau-rot und auch schon ein wenig grün gefärbt. Jep, die Gegnerinnen hatten es nach den ersten beiden Toren auf mich abgesehen und deckten mich wahrscheinlich zu zweit oder sogar zu dritt. Ich kassierte sogar einen Fußballschuh, eben an diesem heute farbigen Oberschenkel. Einschlafen geht deshalb nur auf der linken Seite und die Kleiderwahl fällt auf lange Hosen, trotz heißem Wetter. Wie geht es dir und was machst du so? Ich habe vor kurzem an dich gedacht und bemerkt, dass du jetzt nun schon rund 17 Jahre im Gefängnis bist. Ein großer Teil deines Lebens. In dieser Zeit wirst du sicherlich mehrere Höhepunkte aus deiner Familie oder Bekanntenkreis verpasst haben. Geburtstage wurden ohne dich gefeiert. Du hast Beerdigungen deiner Liebsten verpasst oder auch Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Barbecues, was ja groß geschrieben ist in Amerika, wenn deine Lieblingsfootballmannschaft Dallas Cowboys spielt zum Beispiel. Wie gehst du damit um? Hast du noch nie mit dem Gedanken gespielt, dem ein Ende zu setzen und vielleicht sogar auszubrechen? Ich meine, sind wir ehrlich, du hast einen Mord begangen und deine Strafe ist lebenslänglich. Du wirst vielleicht nie wieder einen Fuß aus dem Gefängnis setzen, nie wieder weiches Gras unter den Füßen spüren oder auch nie mehr dein Hobby Bodysurfing im Meer genießen. Ein Mensch strebt nach Freiheit und ich bin mir sicher, auch du wirst nicht immun dagegen sein. Liebe Grüße, Eileen.
Ja, also wieso hast du jetzt überlegt, dass wir unbedingt diese Frage stellen wollen? Hast du das Gefühl, das ist so etwas, was man jeden Gefangenen einfach mal fragen muss, ob sie sich das überlegt haben?
Also ich kann dir sonst die Frage gerne mal zurückstellen. Was würdest du einen Gefangenen fragen, der lebenslänglich hockt wegen Mord und jeden Tag die gleiche Zelle anstarrt, jeden Tag, wenn es gut kommt, vielleicht mal eine Stunde raus darf, nie seine Familie und Freunde sieht, alles verpasst in seinem Leben und eigentlich nur daher siebelt. Würdest du da nicht? Also was würdest du fragen?
Doch, also ich meine, wir haben ja ganz viel jetzt erfolgt über so alltägliche Sachen. Wir haben ja, sage ich mal, über die normalen Sachen, eben sein Essen, sein Zimmer. Und aber wie du sagst, irgendwann ändert sich dann nicht mehr viel oder nicht mehr gross. Und dann will man aber auch auf andere Themen von der Vergangenheit. Also er hat uns ja auch schon viel über die Vergangenheit erzählt, aber gleich hat es noch so viel, was man kann erfahren über ihn.
Selbst sicher auch, aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo ich immer drauf bestehe. Vielleicht liegt das auch, weil ich vorher ja, im Journalismus unterwegs bin. Aber das ist mega wichtig, meiner Meinung nach. Und da vertritt ich, egal wer was sagt, das macht mich wirklich stutzig,
ja.
Merkt's grad. Kritische Fragen sind so wichtig. So wichtig, vor allem in so einem Thema. Und ich finde, da braucht einfach auch einen gewissen Raum, wo man zur Geltung kommen muss. Und darum ist das auch eine Frage, die für mich einfach ein Must-Have in dem Podcast ist. Ich weiss noch, ganz am Anfang mit einem Kollegen von mir, wo ich auch im Radio gearbeitet habe, habe ich so ihm erzählt, was ich da vorhabe. Und habe gefragt, da würdest du so fragen? Ich tue so ein bisschen vorbereiten für mein erstes Gespräch mit dem Dozent und habe schon Folge für Folge durchgetaktet gehabt. Und er hat mir unter anderem genau auch diese Frage gestellt. Hast du dir schon mal überlegt, aus dem Gefängnis auszubrechen? Ich habe gedacht, ja, hätte ich auch gemacht. Also, du siehst, Journalisten denken, ja, ja. Und es ist irgendwo durch auch wichtig. Ich meine, ganz ehrlich, Filme über Gefängnis geht es sehr oft übers Ausbrechen.
Ja, sind wir ehrlich. Das stimmt.
Also, es hat irgendwo einen Thrill dabei. Es ist catchy, es ist spannend und für mich einfach eine berechtigte Frage.
Ja.
Eben, wenn du das ganze Leben dort rein hockst und nicht weißt, ob jemals wieder rauskommst, was machst du denn? Du hockst dort drin. Das Einzige, was du machen kannst, ist nachdenken. Über was denkst du noch? Über dein Leben. Also ja, ist doch eins zu eins zusammengezählt, ja. Ist das einfach eine berechtigte Frage.
Es stimmt schon. Und auch wie du sagst, alles, was außerhalb passiert, was er verpasst, was er nicht mitbekommt und sich dann eben überlegt, ah, jetzt habe ich das wieder verpasst, jetzt habe ich das wieder verpasst. Was ist der einzige Weg, wie ich würde da rauskommen, was ja nicht der Fall ist in seinem Sinn, oder? Versuchen genau. Selber rauszukommen.
Ja, also es ist mega waghalsig, entweder ins Leben oder Tod natürlich.
Ja. Aber im Gefängnis ist ja eigentlich das Gleiche.
Genau. Also 50-50, blöd gesagt.
Ja, es stimmt. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber für ihn, wenn er ausbricht oder wirklich würde wollen und so, könnte es eigentlich nur besser werden. Weil wenn er gefangen wird und wieder zurückgebracht wird, dann ist es eben genau gleich wie vorher oder vielleicht ist es dann blöd gesagt, ein bisschen schlechter. Aber wenn er wirklich rauskommt, das Leben außerhalb ist dann einfach generell wahrscheinlich schon besser, oder nicht?
Ich weiss nicht. Also ich weiss nicht, ob ich dir da zustimmen soll. Weil ich glaube, wenn du wieder zurückkommst, ist es sicher nicht besser. Außer du hast
das mega
Glück, aber du kannst ja auch auf Death Row landen und noch eine. Also ich weiss es nicht. Kannst du vielleicht für da büssen und hingerichtet werden? I don't know.
Ja.
Aber jetzt mal angenommen, du schaffst es ausbrechen.
Mhm.
Was machst du denn? Also, dann kannst du ja nichts machen, dann musst du irgendwo verstecken.
Das ist eben die Sache. Ich denke, ja, sein Leben außerhalb ist besser, aber er muss jetzt erstmal auf der Flucht. Und ich meine, es ist ja gerade letztens, jetzt dann auch zwei Monate her, in Amerika, jetzt wollte ich sagen Oklahoma, aber ich bin nicht ganz sicher, ist auch ein Gefangener ausgebrochen. Und das ist auch also ein Zeitchen, aber gleich nach irgendwie zwei Wochen haben sie ihn, glaube ich, dann doch eingefangen oder so. Und ich denke, heutzutage ist das schon einfacher. Also der Ted Bundy ist ja dann auch ausgebrochen und der war aber über ein Jahr oder anderthalb Jahre unterwegs gewesen, bevor sie ihn wieder eingefangen haben. Und das auch nur wegen einem zufälligen Autostopp, einer Polizeikontrolle, haben sie ihn dann nachher gefangen. Also mega random.
Ja, heutzutage ist das viel schwieriger.
Ja,
Ich meine, man ist so schnell, also soziale Medien, also das Internet, das geht alles schneller. Kannst schnell ein Foto machen und hochladen oder die Polizei schicken, zack, zack. Also.
Das ist auch wieder schön. Ich denke, die haben da sicher auch so Adrenalinschub. Gerade am Anfang, so, wow, hast du es geschafft. Und erst nachher ist so die Realität eigentlich so das Umgekehrte, wenn er ins Gefängnis reinkommt und hat dann auf einmal den Schlag so, oh mein Gott, jetzt bin ich da, jetzt stimmt. Und dann hat man das umgekehrt, also jetzt bin ich draußen und dann auf einmal so, ja, und jetzt? Und jetzt kann ich nicht einfach so auf die Straße rumlaufen und einen Mac und einen Burger kaufen und im Kino und niemand checkt, dass ich jetzt der bin, der gerade ausgebrochen ist.
Nein, da kannst du abstreichen. Da geht nicht mehr.
Aber jetzt genug spekuliert, was wie gemacht wird. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, ob Eileen ihre ersehnte kritische Frage beantwortet bekommt.
Brief nach Amerika. Ein Austausch zwischen zwei Menschen in völlig anderen Lebenssituationen.
Liebe Eileen, ich bin schon 17 Jahre im Gefängnis. Ich habe viel gelernt in diesen Jahren, viel an mir gearbeitet, beispielsweise an meinem Verhalten und meinen Gedanken. Aber am Anfang ging es mir noch nicht so. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe früher oft mit dem Gedanken gespielt, auszubrechen. Und nicht nur mit dem Gedanken gespielt, ich habe es auch versucht. Es war im Winter 2010. Der Tag verging, wie erwartet, schnell. Nach der Mittagszeit im Freien begannen wir mit dem Anziehen. In unseren Matratzen waren spezielle Ausrüstungsgegenstände eingenäht. Zum Beispiel verstärkte Lederhandschuhe, ein paar Handschuhe aus rostfreiem Stahlgewebe, die wir aus der Küche gestohlen hatten, Tarnkleidung und Waffen. Eine Art Pfefferspray haben wir vorgemischt und in Flaschen gelagert. Mike, Don und ich liefen in den Esssaal. Dort warteten die anderen zwei Fluchtmitglieder auf uns. Sie kamen aus einer anderen Abteilung. Nachdem wir mit dem Essen fertig waren, gingen wir zur Turnhalle, wo die Gottesdienste stattfanden. Männer liefen umher, schüttelten Hände und klopften sich auf die Schultern. Die Mitglieder meiner Gruppe kannten viele der Anwesenden und so mischten wir uns alle unter sie. Schließlich fanden wir ein paar Plätze auf der linken Seite der Turnhalle, ließen uns nieder und genossen den Abend. Bald standen wir alle in der Menge und warteten darauf, hinausgelassen zu werden. Draußen war die Nacht hineingebrochen. Es war deutlich kälter geworden. Wir fünf bewegten uns alle gemeinsam, fügten uns in das Gedränge ein und ließen uns von der Masse treiben. Ich zog mir die Handschuhe aus rostfreiem Stahlnetz an, die bei schwachem Licht wie andere weiße Handschuhe aussahen. Es war ein kurzes Gespräch, das ich während dem Gottesdienst mit Don geführt hatte, welches mir durch den Kopf ging. Wie stehen die Chancen, dass wir es schaffen? Don hatte sich während des Gottesdienstes herübergebeugt und zurückgeflüstert. Gut, wir werden es schaffen. Meine Antwort kam automatisch, denn ich hatte lange darüber nachgedacht. Ich dachte immer noch darüber nach, als ich meine Kopfbedeckung anzog und die Turnhalle verließ, um mich in den Käfig zu stellen. Jedes Mal, wenn der Beamte das Tor öffnete, wurde eine zufällige Anzahl von Sträflingen herausgelassen. Wir versuchten es gemeinsam durchzuschaffen, aber es war unmöglich. Als sich das Tor wieder öffnete, war ich ganz vorne. Dann schaffte es mit mir hinaus. Mike und die anderen hatten nicht so viel Glück. Durch Drängeln und dem Eingreifen der Beamten wurden sie in letzter Minute zurückgedrängt. Die Männer vor uns bewegten sich automatisch und schoben sich an der Wache vorbei. Don und ich warteten beim zweiten Tor zum Schlafsaal. »Wenn Sie gehen wollen, kommen Sie«, drängte der Beamte. Don und ich bewegten uns nicht. Der Offizier warf uns einen strengen Blick zu. »Worauf wartet ihr noch?« Was sollte ich sagen? Ich schüttelte nur den Kopf und stampfte mit den Füßen, um mich aufzuwärmen. Der Beamte schloss frustriert das Tor. Die Spannung stieg, aber zum Glück waren Mike und die anderen in der nächsten Welle. Sie gesellten sich schnell zu uns. Wir unterhielten uns mit ihnen, um den Eindruck zu wecken, dass wir nur auf Freunde warteten. Ein paar Männer verlängerten unsere Schlange, woraufhin der Offizier das Tor wieder öffnete. Wir zögerten nicht. Hinter uns schloss sich das Tor und verriegelte. Es gab keinen Ausweg. Wir hatten den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab. Ich merkte mir die Zeit, während ich die Leute beobachtete, die uns überholten. Es dauerte nicht lange, bis die Gänge wieder frei waren. Wir schlichen uns hinter dem Crashtor zusammen, einem Servicetor zwischen den Schlafsälen und der Wartung. Das Tor bestand aus Maschendraht mit Stacheldraht und konnte von beiden Seiten geöffnet werden, aber wenn es nicht benutzt wurde, war es mit einer Stange gesichert. »Klettert rüber, los!« Don war der Erste, und zwar schnell. Mike war der Nächste, ein anständiger Sportler für einen großen Kerl. Ich schaffte es problemlos und die anderen folgten. »Umziehen, beeilt euch!« Wir hatten Zeit, aber es würde knapp werden. Wir hatten etwa 3 Minuten Zeit, unser Bestes zu geben. Ich rechnete fest damit, dass die Zäune alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um uns zu behindern. All dieser Stacheldraht, ihre schattigen Lichtringe und all ihre Sensoren, von denen wir wussten, dass sie da waren. Meine Probleme begannen jedoch, bevor ich sie überhaupt erreichte. Am Ende der kurzen Strecke traf ich mit dem linken Fuß hart auf, um zu stoppen. Und ich hätte geschrien, wenn ich gekonnt hätte. Es war, als würde ein Blitz durch mein Bein schießen, der von meinem Knie ausstrahlte. Der Schmerz war so stark, dass ich für einen Moment wie gelähmt war. Ich war geschockt. Ich konnte nur noch mit tränenden Augen zusehen, während ich die Tränen zurückschlug. Don hatte sich nach rechts geteilt und eine Lücke zwischen dem unteren und oberen Teil des Drahtes gefunden. Die anderen beiden sahen einfach nur zu und ich konnte meinen Mund nicht dazu bringen, sie zu bewegen. Dann blickte Don nach unten und knurrte, »Perrin, komm schon!« Eine Art Urbedürfnis reagierte auf seine Worte und der Schmerz verschwand. Alles verlangsamte sich. Ein Gefühl geistiger Klarheit zwang mich, mich zu bewegen. Nichts zu denken, einfach zu handeln. Ehe ich mich versah, hatte ich den unteren Zaun eingetreten, war gesprungen und hatte Mikes Rücken wie eine Leiter benutzt, um nach oben zu gelangen. Von dort aus schaffte ich es mühelos hinüber und hinunter. Die anderen beiden? Ich hoffe, sie hätten sich endlich dazu durchgedrungen, sich zu bewegen, aber ich hatte keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Mike, Don und ich sprangen bereits auf den zweiten Zaun, doch als wir ihn ergriffen, streckte das Schicksal seine Hand aus. »Stopp!« Die Warnung ertönte. »Runter vom Zaun!« Nun, das war nicht der Fall. Wütend kletterten Mike, Don und ich am zweiten Zaun. Mit den Handschuhen aus rostfreiem Stahlgewebe konnte ich den Draht ganz um die Widerhaken herum greifen und mich hochziehen, aber es war eine mühsame Arbeit. Als ob ich noch mehr Motivation bräuchte, ertönte das Kommando »Runter vom Zaun!« immer wieder in die Nacht. Dann begannen die Schüsse. Wir alle waren dunkle Silhouetten im fahlen Schein der Begrenzungslichter. Selbst durch unsere Masken hindurch bildete der schwere Atem peitschenartige Wolken. Das hustende, schnell feuernde AR-15 war ein fernes Echo. In der stillen Nacht klang es wie Popcorn in der Mikrowelle. Ich versuchte es zu ignorieren. »Klettere weiter«, sagte ich mir, »der Gipfel ist gleich da.« Aber dann sah ich links von mir einen Blitz. Es war viel zu nah gewesen und ich war zu sehr konzentriert, um Schmerzen zu spüren. Ich nahm jedoch das Gefühl des Fallens wahr. Für einen kurzen Moment war ich schwerelos, bis ich mit der linken Seite auf den Boden knallte. Ich war schnell wieder auf den Beinen, Don auch. Mike hatte allerdings große Schmerzen. »Ah, oh, das tut weh, damn!« Er wurde in den linken Oberschenkel geschossen. Zweifellos hatte die Kugel den Knochen getroffen. Mike kam nicht mehr von der Stelle. Meine Stahlhandschuhe blieben im Draht stecken, also zog ich mir meine verstärkten Lederhandschuhe an und kehrte mit stoischer Miene zurück zum Zaun. Dawn kletterte an meiner Seite. Oben angekommen, waren wir gerade dabei, uns gegenseitig hinüberzuhelfen, als ein Auto um die Ecken kam und ins Schleudern geriet. Die Straße war weniger als 10 Meter von der Zaunlinie entfernt, sodass die Wächter schnell ankamen und sich auf uns stürzten. »Runter! Runter vom Zaun! Sofort! Oder ihr seid tot!« Dawn und ich stiegen ab. »Legt euch auf den Boden! Bewegt euch!« Und das taten wir auch. Ich lag mich neben Mike. Er flüsterte, »Es war schön, dich zu kennen, Mann!« Ja, das war es. Wenigstens das. Ich wusste, dass es keinen Ausweg mehr gab, also entfernte ich mein Messer und warf es, soweit ich konnte. Einige empfindliche Gegenstände vernichtete ich, indem ich sie verschluckte. Der restliche Papierkram war unwichtig. »Wenn sich einer von Ihnen bewegt«, wies der Oberaufseher sein Einsatzteam an, »gehen Sie aus dem Weg und ich erschieße ihn!« Reines Getöse, er wusste, dass wir nirgendwo hingehen würden. Ein Leutnant half mir auf. Gestützt von 2 Beamten hüpfte ich langsam weiter, vorbei an Mike, der in der Nähe des Hintertors der Einheit auf dem Boden lag. Ein anderes Paar von Wachen zerrte an Mikes Kleidung. Eine große Blutlache breitete sich aus. Selbst mit Unterstützung war der Weg zum Arzt eine schreckliche Belastung. Auf jeden Fall war es eine demütigende Erfahrung, weil ich hilflos war. Schon bald wurde ich auf eine Trage gelegt und mir war immer noch so kalt. Die Kälte war mir in die Knochen gesickert. Endlich waren wir drinnen, aber der Gedanke an Wärme war eine fremde Vorstellung. Ich weiß nicht, wie lange ich dort lag. Meine Sicht wurde schwächer und kehrte dann zurück. Ab und zu kam jemand, um nach mir zu sehen. Irgendwann begann das Atmen zu schmerzen. Dann fiel ich in einen Schockzustand. Ich hustete. Ich zitterte unkontrolliert. Das nächste, was ich mitbekam, war das Gefühl des Schüttelns und Aufschaukelns, als würde ein Fahrzeug beschleunigen. Als ich wieder sehen konnte, bewegte sich eine Sanitäterin und griff nach Dingen. Sie fing sich, als der Krankenwagen sich bewegte und drehte. Meine Augen trübten sich, bis ich ein neues Gewicht spürte. Die Frau, die mich rittlings umarmte. Verbände anlegte? Ich werde es nie erfahren, denn die Dunkelheit kam, um mich zu holen. Krankenhäuser, ich habe eine lange Geschichte der Hassliebe mit ihnen. Sie haben mich gebracht, weil ich Einstichwunden bei meinen Händen hatte. Am Kinn hatte ich eine klaffende Wunde und eine weitere befand sich an der Vorderseite meines rechten Beines in der Nähe des Knöchels. Es sah aus, als hätte sich meine Haut selbst aufgetrennt. Schließlich fand der Arzt ein durchgehendes Einschussloch in meinem rechten Bizeps und auch ein zweites Einschussloch in meinem linken Knie. Die Kugel steckt immer noch in meinem linken Knie wie ein Grabstein. Der Tod hat uns in dieser Nacht gejagt. Wir hatten Glück. Die Kugel ist auch eine ernste Mahnung. Die Teilnahme an der Flucht war ein furchtbarer Fehler. Ich habe eine harte Lektion erhalten. Innere und äußere Narben bleiben als Erinnerung an diese dunkle Zeit. Zumindest weiß ich jetzt, dass es möglich ist, im Schmerz Gnade und Stärke zu finden. Das hat mir geholfen, über mich selbst hinwegzuschauen, um Beziehungen aufzubauen und zu reparieren, die lebenswichtig sind. Vergebung ist mächtig, aber nicht einfach. Uff, das war jetzt viel. Aber ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Bis zum nächsten Mal. Perrin.
Ja, jetzt haben wir endlich die Antwort bekommen auf die lang ersehnte kritische Frage. Eileen, kann man sagen, bist du zufrieden mit der Antwort oder wie findest du deine Antwort dazu?
Es klingt so, als hättest du nicht gerne kritische Fragen.
Gell? Doch, doch.
Wenn mich da so aufziehst. Aber ja, hey, ich bin zufrieden. Ich bin also an meinem Ziel angekommen, ist übertrieben. Ich meine, es gibt so viele weitere Fragen, ja, die ich eigentlich gerne noch stellen würde. Die Geschichte ist noch lange nicht fertig erzählt und eigentlich haben wir gar noch nicht richtig angefangen. By the way, ja, ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich den Meme von dir sehe auf Instagram mit den Schokigipfeli. Chiara hat einen lustigen, also wirklich, ich bin im Zug gehockt und sie hat mir da Beispiel geschickt und sie hat mich verputzt, weil ich gedacht habe, es stimmt eins zu eins. Chiara, was ist da gestanden?
Was haben wir gesagt? Wir haben unsere, also der Meme ist, mir haben Kollegen erzählt, dass wir einen Mörder oder einen Gefangenen schreiben. Und am Anfang haben die alle so gefunden, eben, oh, ich muss fragen, was hat denn der gemacht? Ist der in einer Gang gewesen? Hat der Drogen gedient? Weiss auch nicht was. Und am Anfang sind wir immer so ein bisschen, was hast du heute gegessen? Oder hast du heute Musik gehört? Also mega so banale, einfache, alltägliche Fragen. Und wir haben uns echt lange nicht auf die kritische Frage eben gestellt. So.
Ja, ja, also nicht freiwillig.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also,
ja. Ich habe schon einen Katalog offen. Den habe ich eigentlich ganz am Anfang vorbereitet. Aber darum musste ich eben lachen. Genau, weil das bei uns so abgelaufen ist, wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Mhm. Ganz anders abgelaufen. Und dann kommst du da mit Schokigipfeln. Wir haben heute Schokigipfeln gegessen. Ja. So ein typischer Schweizer Ausdruck.
Das ist ja eben, ja, genau.
Schokigipfeln.
Ja. Aber jetzt, eben, er hat jetzt, also vielleicht, man kann das immer sagen, da, der Brief, den ihr jetzt gehört habt, der war noch länger gewesen, sehr, sehr ausführlich geschrieben gewesen.
Ja, ist viel länger gewesen.
Und sehr detailliert. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du das erste Mal gelesen hast, aber ich habe echt gestaunt. Also ich war gefesselt und ich diesen Brief gelesen habe. Wie du vorher gesagt hast, so ein Film. Ich habe es mir einfach so vorgestellt, wie das Ganze abgelaufen ist und ja, wie sie das wirklich versucht haben.
Ja, als ich das erste Mal gelesen habe, muss ich sagen, habe ich zuerst im Fall auch viele Lücken gehabt, wo ich einfach nicht rausgekommen bin. Ja, das also ich musste wirklich mehrfach lesen. Aber gleichzeitig habe ich mich auch gefreut, einfach mal die Antwort zu bekommen, die ich wollte. Das war so ein bisschen der Ursprung, warum der Zündstoff in dem ganzen Podcast-Thema überhaupt entstanden ist. Ja, die Frage weg vom Ausbruch. Wir haben dann nochmal nachgehockt, wo wir selber Brief geschrieben haben. Und dann haben wir dann halt gemerkt, da steckt da etwas dahinter. Und darum ist das Ganze so rausgekommen, wie es halt rausgekommen ist. Und in der zweiten Mal Frage haben wir halt auch eine andere Antwort bekommen.
Das stimmt,
ja. Im ersten Brief, den wir da gefragt haben. Genau. Darum, so ist es. Und ich habe mich gefreut, haben wir diese Antwort bekommen. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich habe es sehr detailliert gefunden. Und wie du sagst, wie im Film. Also ich habe es schon recht krass gefunden, dass wir genau mit einem Menschen schreiben, wo halt, ich sag mal, die ganze Palette von True Crime bedient.
Ja, stimmt schon, ja.
Ja, also schon recht eindrücklich. Und mich fasziniert es einfach immer wieder, wie er alles noch so genau weiss. Jedes Detail. Also wahrscheinlich hat er ja schon ein paar Mal darüber geschrieben. Mittlerweile kann man die Geschichte vielleicht auch ein bisschen auswendig. Ich weiss es nicht. Aber wirklich, du als True-Crime-Fan, ich glaube dir, dass du das aufgesogen hast.
Ja.
Du bist ja auch noch die, die nachher irgendwie x Fragen angestellt
hat. Ja, es sind auch viele offene Fragen am Schluss von diesem Brief. Ich so denke, ja, hallo, irgendwann ist er ja, eben, er liegt dort am Boden, der Kollege erschossen oder nicht erschossen, aber sicher verletzt fest. Und dann kommt der Perry ins Spital und der erzählt und ich so, nein, warte, was ist mit den anderen passiert? Auflöser, niemand ist gestorben, hat er gesagt.
Das habe ich im Fall übrigens noch im Brief reingeschrieben.
Hast du?
Dass einfach niemand auf die Idee kommt, um auch noch nachfragen.
Aha, okay.
Dass wir das gerade geklärt haben.
Okay, dann haben wir noch mal gesagt, eben, es ist niemand gestorben. Die haben alle überlebt und die sind dann alle verteilt worden, eben so in Einzelhaft. Wie kann man auch sagen, das ist der Grund, wieso der Perry nachher jetzt in Einzelhaft und nicht mehr so viel aussehen und nicht mehr in den Gemeinschaftsraum kommt. Also wie wir vorher diskutiert haben, es könnte gut kommen, aber es könnte auch noch schlechter kommen, als es vorher war bei ihm. Ich habe ihn auch so gefragt, so eben, er hat erzählt, die haben irgendwie selbst gebasteltes Material und Kleider und alles. Und ich dachte, hä, wo hast du das alles? Und dann hat er wirklich dann so geschrieben, ah, Metall haben wir von der Küche und Nadeln können ja die Leute selber machen, um die Kleider zu nähen und Essen, Pulver kannst du nähen, um die einfärben. Also wirklich so mega kreativ. Und dann habe ich mich also gefragt, wie sind sie überhaupt auf das gekommen? Also das zeigt, dass die das wirklich, wirklich wollen, wenn sie sich das so weit überlegt haben, bis ins kleinste Detail. Auch die Stallhändchen, wo ich meine, ich wüsste gar nicht, wenn ich Stallhändchen würde bekommen. Und der hat das im Gefängnis einfach so bekommen. Also schon krass, die Sachen.
Man sagt doch, where's the will, there's a way,
ja,
oder?
Genau. Das ist definitiv der Fall gewesen bei ihm. Ah, etwas, was ich auch noch jetzt gerade in den Notizen gefunden habe, etwas, was wir auch vorher angesprochen haben, ist so, man schafft es raus und dann, was passiert? Und das habe ich dann auch nachgefragt. Und ich habe gesagt, ja, du hast mega ausführlich beschrieben, wie ihr alles vorher geplant habt. Haben dann auch so ausführlich nachher geplant. Und dann hat er gesagt, mal, sie haben jemanden gehabt, der irgendwie haben sie warten oder sie hatten auch die Nummern gehabt.
Sie doch Auto,
ja, und dann haben sie wieder nach Mexiko flüchten und dann weiter schauen, wie es weitergeht und was dann mit dem Leben machen. Also, schon geplant, haben sie schon ein bisschen.
Aber auch offen.
Ja, hauptsächlich. Eben der erste Schritt ist erstmal über den Zaun gekommen und dann schaut man, glaube ich, mal weiter, wie es weitergeht.
Ich frage mich einfach immer so, bevor man einen Ausbruch macht, ich meine, das plant man nicht einfach von heute auf morgen. Mhm. Da wird Monate sein, wenn nicht Jahre, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie schnell die Materialien gekommen sind. Aber an dem Tag, so eine Stunde vorher, schaust du immer auf die Uhr und denkst, oh, jetzt ist es soweit, jetzt geht es los, klappt alles, soll ich das wirklich machen? Und dann schaut man sich so an und schwitzt vielleicht auch ein bisschen mehr, weil man nervös ist.
Ja.
Und dann, wenn es soweit ist, oder eben er beschrieben hat, jetzt sind wir durch die Türen durch, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was ist echt da für ein Gefühl? Also mein Puls, ich weiss nicht, wo oben.
Ja, und er beschreibt auch dort, wo er sich ja verletzt. Und er checkt zuerst nachher, wie schwer er sich verletzt hat.
Wegen Adrenalin,
ja. Dass es so hoch war und alles. Und
dort geht es dann eben ums Überleben. Vor allem, wenn es heisst, aber so schiessen mal.
Ja.
Dann hast du einfach den Kick, dass deine Schmerzen gar nicht
mehr spürst. Das Fight or Flight Bewegung, die sie haben, die einfach heisst, los damit, hau ab und renn weg. Ja.
Wir haben das ja noch ein paar Mal austauscht. Wir haben wirklich beide das Leid des Knies, sage ich mal. Ich habe ja müssen mein Knie operieren und habe es kaputt gehabt oder immer noch Mühe und er ja auch.
Mhm.
Und ich habe halt am Anfang von der Prüfung nie gewusst, wieso er sein Knie kaputt hat.
Hat er irgendwie Sport gesagt oder so? Nein.
Ich weiss gar nicht, wann er gesagt hat. Ach, ich weiss es wirklich nicht mehr. Aber ich habe nicht mehr gedacht, hey, also er so, ja, sein Knie ist wirklich mega zerstört und so. Also er will ihm nicht klein reden, aber sein gehöre ich gar nicht mehr. Und auch, ich glaube, gewisse Bewegungen machen immer noch weh. Und eben im Gefängnis kommst du ja nicht so einfach an eine Operation oder was ihm helfen. Und ich habe mir gedacht, hey, also du müsstest ja gleich gewesen, wenn er mein Knie klein gekriegt hat. Aber ich habe immer gedacht, hey, was ist denn da passiert? Weißt du, dass es so einen Schaden sollte haben? Weil er hat wirklich in mehreren Briefen über das geschrieben, immer wieder, es macht weh und
krass.
Ja, und jetzt weiss ich wieso.
Und das ist ja 11 Jahre her, seitdem das Ganze passiert ist. Oder 11, 12 Jahre. Also es ist schon lange, dass dann so etwas.
Gut, wenn einmal das Knie kaputt hast, heisst ja auch, es wird nie mehr das Gleiche vorher.
Ja,
das merke ich im Fall nur schon. Also eben, ich spiele Fußball und zum Beispiel es ist Winter und dein Knie macht einfach weh. Einfach, weil es kalt ist, macht es viel mehr weh.
Wirklich?
Mhm. Es ist einfach so speziell und jeder, der Knieschmerzen hat und ich mit dieser Person über das rede, sagt ja voll, also ich kenne das und so. Und
krass, ich muss auch mal meine Kollegin dann fragen, weil sie hat, sie spielt mit mir Baseball und sie hat früher in der First Base gespielt und die müssen damals noch so ein bisschen Sport machen, um den Ball zu holen und dann hat sie sich mal komplett das Knie kaputt gemacht bei dem. Hat dann müssen operieren, also es ist viele Jahre her, sie hat dann spielt jetzt eben genau wegen dem nicht mehr First Base, aber muss ich dann einfach fragen, ob sie das auch so hat, dass sie einfach so Jahreszeit oder Tage oder hat, wo sie es einfach mehr gespürt als andere.
Ich bin abhängig, glaube ich. Ich kenne es. Und meine Operation ist auch schon Jahre her.
Wow. Also nochmal schnell zum Brief zurückkommen, was ich auch noch recht krass gefunden habe, ist, sie waren ja dort am Klettern gewesen und sie hören, dass sie ja entdeckt worden sind. Das heisst, irgendwie runterklettern oder nicht weiter. Und die sind auch weiter. Also die sind wirklich so darauf fokussiert, die sind dann angeschossen worden, sind gerade aufgestanden und sind weitergegangen. Also, ich weiß nicht. Also, Ja.
Was hättest du in dieser Situation gemacht? Was wärst du runtergegangen?
Ich würde das gerne überlegen gewesen, während ich am Reden gewesen. Aber ich habe gedacht, ich kann mich überhaupt nicht in dieser Situation versetzen, weil ich bin so in Angst habe. Und ich wäre einfach allgemein, ich hätte im Gefängnis so Angst vor allem, wirklich von jedem Piepser, Knackser, Schreier,
Tönen. Wir haben das Frischfleisch vom Gefängnis gefunden.
Wirklich, das wäre ich. Und dann würde jemand kommen und sagen, hey, wir wollen ausbrechen. Willst du mitkommen? Würde ich sagen,
du wirst gut
nein.
Pizzen.
Also, ja, aber nein. Also, nein. Weil erstens, ich bin auch nicht stark genug. Ich bin Nudelarm, habe ich. Ich hätte einfach viel zu fest Angst und die würden dann schreien, hey, ach, wir sind da, und dann wäre es gewesen für mich, da wäre ich am Boden und hätte gesagt, take me away.
Ja, ich muss echt lachen wegen deinen Nudellärm.
Nudellärm, das habe ich immer beim
Arbeiten gesagt. Ich sehe dich so, du wärst so embryostellig am Boden und so hin und her am Wälzen.
Nein, ich wäre so
Simpsons
flach.
Mach doch das und brüllt so.
Ja.
Das wärst du.
Nein, ich wäre so flach, so wie meine Arme aus, so wie so ein, wie sagt man dem, so ein Kreuz, welcher so.
Was? Ein was?
Ein Kreuz. Weißt du, so. So. Ich mache es im Studio vor. Der Link sieht, was ich meine. Aber...
Sieht, dass du siehst, deine Nudeln trainieren.
Das habe ich immer gesagt beim Arbeiten. Weil wir haben so zwei Lounges gehabt, wir haben immer so Möbel und sie waren auch schwer. Und dann musste ich die alleine umschieben. Und im allerersten Arbeitstag musste ich das machen mit der damals noch vorherigen Praktikantin. Und das ist gegangen. Und dann musste ich es alleine machen und dachte, Scheiße, das muss ich jetzt gar noch machen.
Ja. Wir müssen manchmal Goal tragen im Fußball. Ich würde dich ja gerne sehen, wie du das machst.
Sollen wir im Baseball? Gehen wir nicht über schwere Sachen tragen oder ich mich einfach davor drücken.
Wahrscheinlich ist die Ausrüstung am schwersten nicht.
Es geht so.
Ich weiß, ich spielt Baseball, by the way, für die, die es nicht wissen.
Genau, ja. Ja, ich wüsste gar nicht im Fall, was so. Ah, doch, Blachen. Wir haben Blachen, die Bases abdecken, weil die haben so Sand rundherum, damit du kannst sliden. Und die Blachen haben so, so Metallkette rausgenommen, dass sie halt nicht wegwendet und so, wenn sie schiffen. Die sind so schwer. Und manchmal müssen wir sie nicht zu zweit ziehen. Und ich denke mir so, wieso muss ich das machen? Es sind so viele andere, stärkere Leute auf der Mannschaft als ich. Aber immer ich, wo das muss so.
Zum Zug aufs Thema kommen.
Genau, dann ist ja gut. Ich
dann ist es sehr gut, bist du nicht im Gefängnis.
Genau, das ist wirklich allgemein sehr gut.
Kannst machen, was du willst. Musst du dir nicht Gedanken darüber machen, ob du ausbrechen oder nicht. Und wenn, mach es nicht.
Ich sage dir einfach, vielleicht, ich meine, dass da in der ersten Staffel, dass ich mich ja angemeldet habe für den Tag im Gefängnis oder die Nacht oder was auch immer. Und ich frage mich, ob ich mich dort schon über das Ausbrechen Gedanken gemacht hätte. Also weißt du, so, ob ich gedacht hätte, oh, ich mag jetzt nicht mehr, ich will heim und wäre einfach nicht froh, dass ich heim könnte. Aber dann irgendwann nach zwei Tagen so, oh, ja, wie haben sie das vielleicht gemacht? Oder ist da dicht? Ist da dicht? Kommt da noch jemand raus? Ja, vielleicht ist es dann besser, dass ich dort nicht gegangen bin. Wirklich?
Findest du das? Nein. Zuerst ist es schon recht ruhig getönt. Okay, zwar nein, mit der Zeit hast du gefunden, jetzt ist es mir langsam egal. Jetzt,
ja,
das ist so lange.
Aber das sind die Leute, die Kommunikation war wirklich nicht so prickelnd bei denen. Und dann bin ich einfach auch mehr gepisst nachher gewesen, weil ich verstehe es, mega viele Medien haben darüber berichtet, aber mega viele Medien haben auch die Journalisten gehabt, die reingehen durften. Und ich habe so gedacht, ja wow, weißt du, was brauchen die an Werbung? Ich brauche keine Werbung. Ich will ja nicht, dass Leute extra noch zu euch ins Gefängnis kommen. Das ist keine Werbung. Ich weiß nicht, ob sie aber zeigen können, wie cool dass sie sind und wie gut sie das neue Gefängnis sind. Aber ich habe gedacht, es ist doch viel besser, wenn so alltägliche Leute, blöd gesagt, dort reinhocken und dann an den Medien erzählen. Anstatt irgendein Journalist, der selbst mit Kamera und Mikrofon dort rein macht und ja, keine Ahnung. Ich habe mich wegen dem ein bisschen aufgeregt. Ja.
Es ist okay, es ist okay.
Sind wir wieder ein bisschen abgewachsen.
Es ist ein bisschen krass drüber gewachsen. Ja, wir schweifen heute noch gerne ab, scheint's, gell?
Ja.
Aber eigentlich ist ja alles gesagt, was wir eigentlich mehr oder weniger haben ansprechen wollten. Darum würde ich sagen, jetzt ist eigentlich Zeit für deinen Aufruf, Chiara.
Last Call für Out of Jail. Nächste Woche geht es schon in die letzte Runde, also die allerletzte Folge von Out of Jail. Ja, wie fühlst du dich darüber?
Jetzt gerade überrumpelt mit dieser Frage, mit der man jetzt nicht gerechnet. Du, gemischte Gefühle, ganz ehrlich.
Same.
Trauer, Freude, Spannung. Was habe ich noch so auf Lager? Erleichterung auch.
Ja, würde ich sagen, Entspannung.
Entspannung. Also, ja, es sind wirklich gemischte Gefühle. Wir haben sehr viel erlebt, wirklich. Also April 21 ist der Ganze losgegangen, schon eine Weile her. Haben uns viel mit dem Thema befasst, viel erlebt, viel durchgemacht, Höhe und Tiefe gehabt. Also ihr merkt halt nur schon, wenn es so raussprudelt, ich habe mich schon viel mit dem Thema befasst. ja, und nächste Woche geht es wirklich in die letzte Runde. Aber etwas muss ich gleich noch fragen. Wie fühlst du dich, wenn du mich fragst?
Auch, also ähnlich, wirklich. Also einerseits Entspannung, aber ich glaube, es ist einfach, weil jetzt Semester dann fertig ist und dann einfach ein langes Semester war. Aber auch traurig, weil es so lang, wir haben so lange an diesem Projekt geschafft, wir sind so oft ins Radiostudio gekommen, so viele Briefe hin und her geschickt, so viele Post und alles und
Meetings, ja.
Ja, es ist so, wie so, ja.
Abschied nicht halt. Gell? Ja. Das Baby loslassen.
Ich hätte das wollen sagen, das Kind ist aufgewachsen und jetzt ausgezogen und geht ins nächste Kapitel weiter.
Ja, und in unserem Fall eben das letzte Kapitel, muss man an dieser Stelle auch sagen. Eben nächste Woche lohnt sich wirklich zum Einschalten. Wir fassen zusammen, was ist gegangen in diesem Jahr. Schauen zurück, Höhe und Tiefe, haben aber wirklich auch noch eine kleine Bombe, die wir platzen lassen. Eine unerwartete Bombe für uns beide. Ich glaube, die hat vor allem besonders mich, also aus der Bahn geworfen. Ja, ich wollte nicht genauer darauf eingehen. Ihr hört es dann nächste Woche, dort spudeln wir um die Runde. Und wir freuen uns wirklich nochmal mit euch zusammenhücken, egal um welche Zeit.
Ja.
Und wir hoffen, ihr seid am Start. Bis dann und bis bald. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.